Im März 2008 wurde das US-amerikanische Kriegsschiff USS New York getauft. Ich weiß nicht, ob das damals jemand mitbekommen hat. Es war doch ein erhebliches Aufsehen um dieses Schiff. In seinem Vordersteven, also ganz am Bug, sind etwa 7 Tonnen Stahl verbaut aus den Trümmern des World Trade Centers. Mit diesem berühmten, schmerzhaften Datum für die Amerikaner. Vermutlich nach Pearl Harbor das Datum jetzt der amerikanischen Leidensgeschichte. Die Idee zu diesem kriegerischen Mahnmal, das jetzt in so ein Kriegsschiff einzubauen, hatte der Museumsdirektor und ehrenamtliche Feuerwehrmann Scott Cohen aus Rutherford bei New York. Beim World Trade Center Erinnerungswettbewerb reichte er ein Schiffsmodell ein, also wie man sich am besten erinnern kann. Gibt es einen besseren Weg, den tausenden Toten zu gedenken, als aus den Ruinen ein Kriegsschiff zu bauen? Das dann die Terroristen jagt, fragt Cohn. Die Regierung hat mit dieser Aktion die Kampagne gestartet, Never Forget, niemals vergessen. Ein Jahr nach den Anschlägen sagte der Gouverneur des Staates New York, George Pataki, mit stolzer Stimme, am 11. September haben die Feinde unserer Nation den Krieg nach New York gebracht. Die USS New York wird zukünftig den Kampf zu unseren Feinden bringen. Ja, hört sich an wie eine wohlklingende Parole aus einem amerikanischen Actionfilm, ist allerdings bittere Wirklichkeit. Nicht nur weltpolitisch, sondern auch im täglichen Leben vieler Menschen. Es wird eben doch mit der Überzeugung gelebt, wir müssen Vergeltung üben, um unseren Frieden zu finden. Genau diese Überzeugung wird ja oft durch die Erfahrung eines Besseren belehrt. Durch Vergeltung wird in der Regel nicht Frieden bewirkt, sondern noch größeres Leid. Im letzten Teil der Predigtreihe zur Bergpredigt von Jesus Christus sind wir schon auf dieses Thema eingestiegen, als es um das Verhalten ging, Menschen gegenüber, die uns beleidigen oder uns etwas wegnehmen. Heute geht es um die tiefste Auswirkung der Liebe Gottes im Leben eines Menschen, der ihm glaubt. Ich lese uns den nächsten Abschnitt aus der Bergpredigt aus dem Matthäusevangelium Kapitel 5, die Verse 43 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Jesus nimmt Worte aus dem Alten Testament auf und sagt wieder einmal, wie dauernd in diesem ersten Kapitel der Bergpredigt, ich aber sage euch. Die Worte, liebe deinen Nächsten, finden wir im 3. Buch Mose, die Aufforderung, deinen Feind zu hassen, nicht. So ausdrücklich gibt's das nirgendwo in der Bibel. Es war allerdings eine Auslegung der jüdischen Schriftgelehrten, dass die Nächstenliebe nur den eigenen Volksgenossen gilt. Und man muss dazu wohl auch sagen, Gott hat diese Auslegung ja unterstützt, indem er sein Volk tatsächlich gegen andere Völker hat kämpfen lassen. Insofern handelt es sich vielleicht nicht nur um ein Missverständnis, das Jesus jetzt auflösen will, sondern tatsächlich um eine Änderung, die Jesus ankündigt, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Das ist äußerst spannend. Wir können das jetzt nicht im Einzelnen hier ausführen, wie man überhaupt das alles verstehen kann, dass Gott Kriege führen lässt und so. Ich will einfach nur so viel dazu sagen. Meiner Ansicht nach hat Gott sich uns Menschen schrittweise offenbart. Und eine Zeit lang gehörte dazu, dass er handgreiflich deutlich macht, wo die Abkehr von ihm, wo das Misstrauen gegen ihn hinführt. nämlich zu Mord und Totschlag. Das wird ja schon am Anfang der Bibel deutlich. Und Gott hat sich aus meiner Sicht auf unseren Umgang mit den Dingen eingelassen, damit uns Menschen etwas deutlich wird. Denn wir brauchen ja immer die Erfahrung, bevor wir etwas für unser Leben übernehmen. Das nur mal ein Versuch. Was jetzt jedenfalls deutlich wird, Gott tritt in Jesus Christus in unsere Welt ein und jetzt zeigt er erst, was er eigentlich schon immer wollte. Er liebt jeden Menschen und er will jeden retten und er sucht jeden, der sich retten lässt. Das war im Alten Testament schon angekündigt und hätte den Juden längst klar sein können damals. Die haben es einmal nicht geglaubt. Wer glaubt's denn von uns Christen heute? Gott schlägt ein neues Kapitel im Umgang mit uns Menschen auf. Jeder Mensch ist von Gott geliebt. Das ist nicht erst so, seit Jesus das ankündigt hier, aber es wird jetzt erst richtig deutlich. Und davon kann man ja herzzerreißend reden. Wir alle haben schon herzerweichende Reden darüber gehört, wie Gott die Menschheit liebt. Geliebt. Ist das nicht so schnell und so leicht? Erkennbar, ob wir das wirklich glauben, wird es erst, wenn Menschen uns gegen uns sind und dann die Frage auftaucht, wie verhalte ich mich jetzt? Und genau darüber spricht Jesus. Deshalb trägt die Predigt den Titel Liebe im Ernstfall. Liebe im Ernstfall. Jesus macht ja deutlich, dass das, was er in unser Leben hineinbringt, weit über das Gewöhnliche hinausgeht. Deshalb habe ich zwei Teile. Erstens, Christen sind ungewöhnlich. Und zweitens, Christen handeln ungewöhnlich. Christen sind ungewöhnlich. Die Worte sind nicht in unserem Sprachgebrauch nicht ganz leicht zu verstehen, wenn Jesus sagt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Es wurde schon oft übersetzt, weil ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Und der Zusammenhang besteht ausdrücklich auch, wenn man sich den Gesamtzusammenhang der Bibel anguckt. Warum Jesus es hier so ausdrückt, können wir nicht genau sagen. Er sagt jedenfalls dann, Vers 48, seid nun vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das alles erweckt auf uns ja oft den Eindruck, als ob man jetzt bei Gott erst was leisten müsste, bevor man angenommen wird. Und wir kennen allzu gut die Sätze, nein, bei Gott muss man nichts leisten und so weiter. Das hilft uns mitunter aber nicht. Denn es stehen immer wieder Formulierungen in der Bibel, die Jesus sogar selber gesagt hat, die uns zum Aufhorchen bringen müssen und sollen, wenn wir genau hinhören. Jesus spricht hier von etwas völlig Unerhörtem. Man müsste jetzt eigentlich aufspringen, wenn er sagt, liebt eure Feinde, und sagen, Jesus, was ist denn das für ein Quatsch? Wie soll denn das gehen? Man kann doch nicht lieben, die einen zerstören wollen. Wie soll das funktionieren? Und diese Entrüstung hat etwas sehr Heilsames. Das Wahre ist, man spricht ja in der Psychologie von einem Selbsterhaltungstrieb des Menschen. Das Wahre ist, wo dieser Selbsterhaltungstrieb aufgegeben wird, ist am Menschen etwas kaputt. Nicht selten führt das zu Selbstmord, mindestens zum sogenannten Gehenlassen, zur Selbstaufgabe. Und ist weder für den Menschen selber noch für andere irgendetwas Positives. Und ich behaupte, dass Jesus dem zustimmen würde, voll und ganz. Der Selbsterhaltungstrieb ist nötig. Und wo ich mitbekommen habe, dass ein Mensch Gott kennenlernt, da habe ich immer erlebt, dass genau dieser Selbsterhaltungstrieb gestärkt wird und der Mensch sein Leben wieder in die Hand nimmt. Das Heilsame nach dem Wahren, das Heilsame an der Entrüstung besteht in der Erkenntnis, wer sich davor fürchtet, sein Leben zu verlieren, kann nie seine Feinde lieben. Wer sich davor fürchtet, sein Leben zu verlieren, kann nie seine Feinde lieben. Es geht nicht. Er müsste ja diesem Selbsterhaltungstrieb widersprechen. Es kann also von Jesus nicht gemeint sein, gebt euch selbst auf und oder zerstört euch selbst. Das kann nicht gemeint sein. Wozu ruft Jesus aber dann auf? Damit das deutlich wird, habe ich im ersten Teil jetzt die Begründung, die Jesus liefert, vorweggenommen und möchte erst im zweiten Teil darauf eingehen, wie das denn praktisch aussieht, seine Feinde zu lieben. Deswegen habe ich das, was Jesus andersrum spricht, umgedreht. Das eigene Herz nicht vor Menschen zu verschließen und sich nicht von Menschen abzuwenden, die gegen mich sind, hat für Jesus damit zu tun, Gott zum Vater zu haben. Das wird ja allemal deutlich durch diese Sätze. Es ist nicht die Aussage der Heiligen Schrift, dass jeder Mensch ein Kind Gottes ist, ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Auch wenn das gemeinhin so behauptet wird. Wir Menschen sind zunächst Geschöpfe Gottes, nicht Söhne oder Töchter. Das ist ein ganz bestimmtes Abstammungs- und Vertrauensverhältnis. Geboren, das heißt aus dem Vater hervorgegangen und wesensgleich mit ihm, ist nur der eine Sohn Gottes, Jesus Christus. Und gerade dieser stellt uns ja den Vater im Himmel vor. Das ist ja etwas, was wir gerade mit dem Kommen von Jesus jetzt haben, dass er uns deutlich macht, es gibt einen Vater im Himmel. Und Jesus kennt ihn ja auch wirklich. Und wer das mal selbst aus der Bibel nachverfolgen will, diese ganzen Dinge, der lese einmal das Johannesevangelium am Stück. Dauert gar nicht so lange, wie man gemeinhin denkt. Ein paar Stunden ist man durch, selbst wenn man langsam liest. Aber es lohnt sich. Und genau dieser Sohn Gottes hat auch deutlich gemacht, in mir kommt eigentlich der Vater. Das ist nicht so belanglos, wie man es zunächst sich vor uns vielleicht anhört, weil wir diese Sätze alle kennen. Aber in dem Sohn zeigt sich der Vater und handelt der Vater. Und in diesem Sohn hat sich nämlich Gott hingegeben für uns Menschen. Hat sein Leben für uns gegeben, Jesus Christus. Und wer das als seine Lebenswirklichkeit übernimmt, wer diesem Vater und diesem Sohn glaubt und dem, was er für uns getan hat und tut, der wird ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Also nicht, indem er sich das irgendwie erarbeitet. Das ist keine Güteauszeichnung für errungene Leistung, sondern das hat mit dem Vertrauensverhältnis zu Gott zu tun. Nur dadurch wird man Sohn oder Tochter Gottes. Deswegen spricht Jesus in der Bergpredigt auch an keiner Stelle davon, was wir Menschen aus uns selbst in unserem Leben schaffen sollen. Sondern er spricht davon, was in unser Leben hineinkommt, wenn wir Gott ganz vertrauen. Es geht gerade nicht darum, an sich selber herumzubasteln und etwas zu verbessern, auch wenn uns das überall erzählt wird. Ich arbeite mal wieder an mir und so. Na, viel Spaß. Ich arbeite schon seit 49 Jahren an mir und ich weiß nicht, wie wenig ich erreicht habe. Doch, ich weiß es schon an vielen Stellen. Viel zu viel ist davon in christlichen Gemeinden auch schon die Rede gewesen, dass man sich doch jetzt bitte mal ordentlich anstrengen soll und es nur mal ernst meinen müsste und so weiter. Und je mehr davon gesprochen wird, desto weniger hat stattgefunden. Was größer wurde, war nie die Kraft des Menschen, sondern immer nur die Heuchelei. Das so tun, als ob. Das Vorspielen. Deshalb nochmal, Jesus spricht in der Bergpredigt davon, wie das Leben eines Menschen aussieht, der Gott ganz und ungeteilt vertraut. Und nicht davon spricht er, wie man es schafft, sich endlich zu Gott hochzuarbeiten. Vollkommen sein wie der Vater im Himmel, sagt er. Für Perfektionisten ein ganz furchtbarer Ausdruck, weil wir denken, Gott wäre Perfektionist. Nein, das sind wir Menschen, nicht Gott. Es bedeutet wörtlich ganz sein, ungeteilt sein. Eins mit sich, und das wird ein Mensch nur, wenn er eins mit dem Vater ist, wenn er ganz in der Beziehung zu Gott ruht. Und deshalb hat Jesus uns den Vater ja auch vorgestellt. Die Juden meinten, sie würden Gott schon längst kennen. Aber Jesus zeigt in der Bergpredigt auf, und darüber sollen wir auch stolpern, wie weit weg wir Menschen davon sind, so zu sein wie Gott. Oder ihn auch nur annähernd zu kennen. Deswegen ist das so fremd. Und deswegen zerrt das so an uns. Und wir denken, ach, wie soll ich das denn nun alles noch wieder schaffen? Und das geht ja gar nicht. Und so weiter und so fort. Der Versuch des Menschen seit Beginn dieser Welt, von sich aus zu werden, von Gott, ist ja nicht nur völlig gescheitert. Sang- und klanglos gescheitert oder sogar mit Pauken und Trompeten. Sondern es ist der größte Irrtum der Menschheitsgeschichte. Aber er ist so weit verbreitet, dass jeder von uns sein ganzes Leben lang davon befallen ist. Und nun kommt Jesus und stößt uns vor den Kopf. Seid vollkommen wie der Vater im Himmel. Und er will damit erstmal alle Versuche, es selber zu machen, zum Scheitern bringen. Denn er richtet ja den Blick auf den Vater. Man wird immer so wie das, was man anguckt. Muss man in der Mediengesellschaft umso deutlicher sagen, weil wir so vieles jetzt angucken. Also man kann sowieso mit den Augen des Herzens, guckt man ständig was an. Wir werden immer so wie das, was wir angucken. Und jetzt müssen wir das bei Jesus nochmal buchstabieren. Jesus hatte nicht Angst um sich selbst. Der hatte keine Angst, dass ihm irgendjemand was tun könnte. Warum? Da sagen wir, naja, der konnte Wasser in Wein verwandeln und Lahme wieder gehend machen. Ja, der wird doch wohl alles abwehren können, was ihm irgendjemand antun will. Und dann gucken wir uns das Leben von Jesus an. Beobachten wir das? Dass er besser noch als Siegfried, der ja an sich unverwundbar war, aber eine Stelle auf dem Rücken hatte, die man verwunden konnte, weil er ein Blatt war, als er darin in diesem Trank gebadet hat oder was auch immer das war. Ja, also ein bisschen verwundbar, aber normalerweise nicht. Beobachten wir das an Jesus? Nein, nein, nein. Jesus hat geglaubt, dass der Vater immer einen guten Weg mit ihm geht. Dass der Vater immer für ihn sorgt. Dass der auch immer auf ihn aufpasst. Und dass man ihm nichts tun kann, auch wenn man ihm was antut. Das hat Jesus geglaubt. Selbst wenn man ihm das Leben nimmt, ist der Vater da. Der hat noch in seiner Todesstunde seinen Geist in die Hände des Vaters befohlen. Deshalb konnte er auch beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und betet dafür die Menschen, die ihn umbringen. Fast so, als sei er Masochist, der Freude daran hat, wenn man ihm was tut. Nein, war überhaupt nicht der Fall. Jesus hat dem Vater vertraut. Und er ist dem Vater auf dem Weg gefolgt, den der Vater geht. Und der Weg Gottes ist nun mal der, seine Menschen zu lieben. Auch dann, wenn sie sich von ihm abwenden. Auch dann, wenn sie sich gegen ihn wehren. Auch dann, wenn sie sich damit völlig selbst entstellen und zerstören. Und auch dann, wenn sie seinen eigenen Sohn und damit ihn selbst ausdrücklich ablehnen und handgreiflich umbringen. Auch dann. Gott liebt immer noch. So sagen wir es ja oft. Und das noch ist ein völliger falscher Ausdruck, finde ich. Was soll denn das heißen, Gott liebt immer noch? Das ist wieder unser menschliches Verständnis. Wir kennen das. Wenn einer zu lange auf meiner Liebe rumtrümmert, manchmal dauert es auch gar nicht so lange, dann ziehe ich mich zurück. Dann nehme ich ihm mein Herz wieder weg. Dann soll er es nicht haben, er hat es nicht verdient. Deswegen haben wir doch auch solche Angst, dass Gott uns ablehnen könnte. Ja, ich will es mit uns längst machen, ihr Lieben. Also mit mir als Ersten. Und dann kommt ihr alle dran. Ja, und ich finde bei allen genügend Gründe. Keiner könnte mir was vorwerfen. Ja, und wir tun so, als sei Gott so. Was kann ich mir noch erlauben, damit er mich gerade noch so eben liebt? Tja. Gottes Liebe bedeutet, mein geliebter Mensch, ich bin für dich. Dagegen kannst du gar nichts machen. kannst dich anstrengen, wie du willst. Es wird nicht anders. Du kannst es für dich annehmen oder nicht. Du kannst meine Liebe erwidern oder gegen mich sein. Im ersten Fall wird meine Freude erfüllt, die ich in mir trage, seit ich dich erschaffen habe. Im zweiten Fall bin ich voll Trauer, weil du mich und meine Zuwendung ablehnst. Wie du auf meine Zuwendung antwortest, ist also sehr bedeutend für mich. Total bedeutend. Aber ändern, dass ich dich liebe, das wirst du nicht. Wann glauben wir es wohl endlich? Deshalb betet Jesus in der Todesstunde, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Ja, eigentlich würde man sagen, so Vater, jetzt haben sie übertrieben, jetzt ist mal Schluss, jetzt hau mal richtig rein. Nein, Vater, vergib ihnen. Das ist Liebe im Ernstfall. Er nimmt auf sich, was wir verdient haben. Dafür steht das Kreuz. Deshalb gibt es uns hier überhaupt heute. Das ist die Luft, die wir atmen. Und jetzt lädt Jesus uns mit unserem heutigen Predigtext ein, in seine Liebe einzutauchen und als Tochter und Sohn Gottes zu leben. Und dann nimmt er uns mit hinein in seine Existenz, möchte sein Wesen in uns hineinlegen. Andere Menschen zu lieben ist kein Wettbewerb, bei dem wir gut oder schlecht abschneiden könnten, sondern es ist schlichtweg nur die folgerichtige Antwort darauf, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Und wenn es dir an Liebe fehlt, dann fehlt es dir nicht an der Liebe zu den Menschen. Dann fehlt es dir am Bewusstsein, wie dein Vater im Himmel zu dir und allen ist. Setze dann nicht an der falschen Stelle an. Du brauchst dich nicht noch mehr anstrengen. Das Anstrengen hat dir bisher auch nichts genützt. Lieben lassen. Und Gottes Liebe schließt die Feinde nicht nur ein, sie gilt ihnen von vornherein. Sie gilt dir. Und sie gilt jedem Menschen, den du triffst. Jedem. Christen sind in diesem Sinne total ungewöhnlich, weil sie Kinder dieses Vaters sind. Und wie das praktisch aussieht, kommt als zweites: Christen handeln ungewöhnlich. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Jesus zeigt einen atemberaubenden Lebensstil. Zwischen Freund und Feind unterscheiden und sie unterschiedlich behandeln, das ist völlig menschlich. Und Jesus geht es nicht um das Menschliche, sondern darum, was in Gottes Wesen zu finden ist. Das wurde für diese Jünger, die das als erstes ja gehört haben, das haben wir noch lauter andere Leute gehört, wurde das ja dann sofort bittere Wirklichkeit, nachdem Jesus gestorben war. Da mussten sie um ihr Leben fürchten. Wie heute in aller Welt viele Christen. Jesus setzt nochmal dagegen, damit deutlich wird, wie ungewöhnlich das ist, dass ja alle Menschen, und dann jetzt nimmt er die Zöllner, die als Menschen, die gegen Gott leben, schlechthin angesehen wurden, und er nimmt die Heiden, also alle Völker außer den Juden, die überhaupt nichts von Gott wissen, nimmt er als Beispiel und sagt, nett und freundlich sein, hier ist eigentlich von Grüßen die Rede, das heißt schalomlich, ja, man erkundigt sich nach dem Wohlergehen des anderen, dafür brauchte man mal eine halbe Stunde Zeit, wenn man sowas aussprach. Ja, also das ist ein Interesse am anderen Menschen. Und so Leute grüßen und freundlich sein, das machen alle. Alle. Verbrecher sind untereinander freundlich. Nachbarn sind untereinander freundlich. Man sollte sich ja auch nicht verscherzen. Schlechte Nachbarschaft ist ja auch eine furchtbare Existenz. So, also eine Hand wäscht die andere und wie du mir, so ich dir und bloß nett sein, damit die anderen auch nett zu mir sind. Jesus sagt, dafür brauchst du keine Liebe. Da reicht dein Selbsterhaltungstrieb. Dafür muss es dir gar nicht um andere gehen, also keinen Millimeter, ja, sondern da reicht völlig einfach, dass du dich nur um dich selber drehst, dann bist du auch noch nett zu deinen Nachbarn und zu denen, die sowieso freundlich sind zu dir. Nein, die Liebe Gottes kommt erst dann zum Vorschein, wenn Menschen gegen uns sind. Und Gott als Vater zu haben, heißt, Menschen mit den Augen des Vaters sehen zu lernen. Das ist ein Prozess. Wir wachsen da hinein. Es geht nicht um Perfektion im Sinne der Fehlerlosigkeit, wie wir das gemeinhin meinen. Danach fragt Liebe sowieso nicht. Hast du es geschafft? Ist nie eine Frage der Liebe. Das ist immer nur die Frage der Rechnung. Und das ist verdient haben. Ja, wo ich etwas geschafft habe, wo es genug war, da habe ich es verdient. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Liebe schenkt. Und die Liebe Gottes ist ansteckend. Nichts anderes könnte uns dazu bewegen, Menschen zu lieben, die gegen uns sind. Mitunter kennen wir ja die Frage, wie in unserem Land eigentlich Gottes Liebe deutlich werden soll. Die Menschen sind so satt. Keiner scheint was zu brauchen. Keiner ist irgendwie richtig in Not. Ach, wären die Leute doch bloß mal wieder in Not, dann könnten wir ihnen helfen. Endlich mal. Und könnten mal als Christen in Erscheinung treten. Manchmal habe ich fast eine Ahnung, als ob es uns so geht. Was für ein Quatsch. Nein, Gottes Liebe kommt dann zum Vorschein, wenn Menschen gegen uns sind. Wie wir dann mit ihnen umgehen. Mein besonderes Training ist damit unter der Fußballplatz, wo ich entrüstet darüber bin, wie ich schon manchmal mit Menschen umgegangen bin. Man könnte sich das fragen, wie es dann in der Schule aussieht, wenn die Leute über mich lästern. Was mache ich dann? Oder wenn die Arbeitskollegen mir übel mitspielen, mich unfair behandeln, und ich vielleicht sogar handgreiflich Nachteile davon habe. Das ist ja mal so meine Erfahrung gewesen vor vielen Jahren. Ich habe das schon erzählt, deswegen mache ich es ganz kurz. Nur als ich mich mal versucht habe, für meine Kollegen einzusetzen, die damit ein Problem hatten, dass sie so viel Arbeit haben. Ich hatte das jetzt so gar nicht. Und ich dachte, da muss ja mal irgendeiner was für sie tun. Und bin zur Chefin gegangen und habe mit ihr darüber gesprochen. Dann ging sie eine Woche lang rum, hat alle einzeln gefragt, keiner hatte ein Problem. Und plötzlich fragt die Chefin so, Herr Meier, was ist denn Ihr Problem? Ja, da stand ich vor der Frage, was machst du denn jetzt? Ich hätte ja von mir aus gar nicht mit der gesprochen. Habe ich auch gedacht, was für... Punkt, Punkt, Punkt. Und dann habe ich gedacht, was wird denn Jesus jetzt machen? Ja, der wird mit denen einfach umgehen. Nicht, als wäre das nicht passiert im Sinne von, es ist nicht passiert, sondern aber im Sinne der Zuwendung. Der würde mit denen so weitermachen, weil man damit rechnen muss, dass das unter Menschen so ist. Schon spannend. Interessanterweise wurde dann gerade dadurch eine junge Frau aufmerksam, dass vielleicht bei Jesus was zu finden wäre, was man sonst nicht hat. Die hatte das nämlich mitgekriegt. Man hat ja immer wieder gravierende Berichte, aber dieser eine beschäftigt mich tatsächlich, weil er dann doch auch in seiner Extremheit, aber doch so normal wirken kann für uns. Kommt aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Marineflieger Mitsu Fuchida, 39 Jahre alt, befehligt 360 japanische Kampfflieger auf ihrem Weg durch die Wolken hoch über dem Hafen von Pearl Harbor in Hawaii. Ich habe gerade vor einiger Zeit, schon etwas her, bei meinen Jungs diesen Film geguckt. Nur ein Gedanke treibt ihn um, er will den amerikanischen Feind zerstören. Das war ja ein wirklich raffinierter, ausgeklügelter Plan, die sind, ohne dass die Amerikaner wussten, wo die japanische Flotte ist, dort mit Flugzeugträgern in die Nähe von Hawaii gefahren. Es war ein Schachzug sondergleichen und haben dann die Menschen, abgesehen hatten sie es ja vor allem auf das Marinematerial, wirklich völlig kalt und ohne jede Vorbereitung erwischt. 2400 Menschen starben. Lauter Schiffe wurden zerstört. Die Amerikaner waren zutiefst in ihrer Seele getroffen. Fuchida wird zum Nationalhelden in Japan. Ein Jahr später wird er bei einer Schlacht verwundet. Und dass Japan verloren hat, lässt ihn verbittert zurück. Er entschließt sich, die USA vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag anzuklagen. Wegen Grausamkeiten, die sie im Krieg begangen hatten. Mit akribischem Eifer sucht er nun Beweise. Er befragt japanische Soldaten, die in Kriegsgefangenschaft in den USA waren. Ja, er will da jetzt hören, wie grausam das alles war. Und was er hört, verblüfft ihn. Nur wenige Männer schildern grobe Behandlung. Dagegen berichten viele von einer 18-jährigen Amerikanerin, die ihnen Süßigkeiten und Gebäck ins Lager gebracht hatte. Und ein kleines Buch, das Neues Testament genannt wird. Die Kriegsgefangenen waren wegen der Freundlichkeit verwirrt und fragen das Mädchen, warum sind Sie denn so liebenswürdig zu uns? Wir sind doch Ihre Feinde. Da erzählt die junge Frau ihre Geschichte. Sie lebte mit ihrer Familie auf den Philippinen. Ihre Eltern waren Missionare. 1942 wurden sie von japanischen Soldaten erschossen. Das Mädchen wollte sich aber nicht rächen. Im Gegenteil, sie kümmerte sich seitdem um die japanischen Soldaten und begegnete ihnen mit Aufmerksamkeit und Liebe. Angetrieben wurde sie gerade von diesem Gebet von Jesus, weil ihre Eltern das nämlich bei ihrer Ermordung sprachen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese Art von Beweisen hatte Fujita nun gar nicht gesucht. Er wollte doch von Misshandlungen und Folter hören. Stattdessen wurde ihm immer wieder von diesem hilfsbereiten Mädchen erzählt. Da wurde er neugierig und kaufte sich ein Neues Testament. Und beim Lesen spürte er die Kraft, die von diesem Buch ausgeht. Eine Kraft, die seine Verbitterung und seinen Hass überwinden konnte. Er wurde Christ und ließ sich 1950 taufen. Bereits ein Jahr später reiste er durch die USA und Japan und erzählte seine Geschichte. Und er sagte dabei immer wieder selbst, dass die bedingungslose Liebe der Christin, die die Feinde einschließt, für ihn zum Schlüsselerlebnis wurde. Und jetzt wird's spannend, ihr Lieben. Wir haben ja nicht solche Feindschaft, vermutlich. Kann noch kommen, aber im Moment freuen wir uns darüber, haben wir sowas nicht. Aber wir haben die Gelegenheit, Ungewöhnliches zu tun. Menschen richtig zu überraschen im Umgang mit ihnen. Darüber können wir mit Gott ins Gespräch einsteigen. Zeig mir doch, wo es diese Gelegenheit gibt. Gerade dann, wenn uns Leute wirklich blöd kommen. Gott fragen, Herr, was willst du jetzt machen? Und was ist deshalb jetzt meine Aufgabe? Dabei müssen nicht lauter Gefühle mitschwingen für andere Menschen. Darauf wartet Gott nicht. Sondern das Bewusstsein, wie er uns Menschen liebt. Denn du bist als Sohn oder Tochter Gottes etwas ganz Ungewöhnliches. Deshalb kannst du auch ganz ungewöhnlich handeln.